Liebe Gemeinde, in der letzten Predigt haben wir 1. Mose 1 studiert, also das absolute Grundlagenkapitel der Bibel mit dem großen Schöpfungsbericht. Also wo wir die ganze Schöpfung einmal im Zusammenhang aufgezeigt bekommen, vom Anfang bis zum Ende, die Schöpfungswoche in 6 24-Stunden-Tagen plus einem Ruhetag. Die große Perspektive Gottes, und wir haben gesehen, wie Gott alles durch sein Wort schafft, welche Kraft Gottes Wort hat und dass wir das oft in den äußeren Dingen einfach besser verstehen, obwohl das nicht das größte Wunder ist, aber es hilft uns oft besser zu verstehen, wie wirkmächtig Gottes Wort ist und dass wir es auf keinen Fall unterschätzen sollten. Und dann sehen wir, wie Gott Vielfalt schafft und zwar total strukturiert, total geordnet, ganz viele verschiedene Lebewesen schafft, die wiederum fruchtbar sein sollen, die sich mehren sollen, die die ganze Erde bevölkern sollen. Und Gott möchte das. Und er schafft sie so mit ihrer Fortpflanzungsfähigkeit auch, dass sie noch mehr Vielfalt entstehen lassen. Denn das ganze genetische Potenzial ist nicht in dem einzelnen Lebewesen, sondern es offenbart sich sozusagen mit jeder weiteren Generation. Und dann sehen wir den Kurzbericht, wie Gott sein einmaliges Ebenbild schafft, den Menschen, und in welche Verantwortung er ihn setzt. Und zum Schluss, da sind wir dann schon in Kapitel 2 gesprungen, in den Anfang, weil es der Sinnzusammenhang letztlich ist und die Kapiteleinteilung ein bisschen misslungen ist hier. Gottes heilige Ruhe. Gott, der allmächtig ist, setzt trotzdem einen Ruhetag an und schafft damit eine Zeitrechnung und macht uns auch klar, du brauchst auch Ruhe. Ja, du bist zum Arbeiten da, du bist zum Schaffen da, du bist zum Handeln da, nicht zum Rumhängen. Aber du sollst regelmäßig ausruhen davon, du sollst dich neu ausrichten lassen. Du sollst besondere Zeit auch haben, Gemeinschaft mit mir zu haben. Und da wurden wir nochmal daran erinnert, dass es ein absolutes Vorrecht ist, dass wir einen freien Sonntag haben. Nicht, weil Sonntag der Tag ist, der es nun sein müsste, aber es steht doch in einer gewissen Tradition, auch der Gemeinde und auch im biblischen Zusammenhang. Aber es ist ein Riesenvorrecht in einer Gesellschaft, die mit christlichem Glauben so gut wie nichts mehr zu tun hat, dass wir trotzdem noch einen bewusst freien Tag in der Woche haben, wo die meisten von uns auch tatsächlich arbeitsfrei haben und wir zusammen Gottesdienst feiern können und wir den Tag nutzen können und auch sollten dafür, mit Gott Gemeinschaft zu haben, miteinander Gemeinschaft zu haben, Ruhe statt Hektik zu pflegen. Ein Riesenvorrecht. Und was kommt nach diesem Schöpfungsbericht, nach diesem großen Allgemeinen? Es kommt jetzt der spezielle Schöpfungsbericht, nämlich bezüglich der Lebewesen, der Geschöpfe, die im Mittelpunkt dieser Schöpfung stehen, der Mensch selbst. Und ich hatte es letztes Mal schon erwähnt, von der historisch-kritischen Theologie, wenn man das überhaupt noch so nennen kann, wird dieser doppelte Schöpfungsbericht eben als Beweis angeführt, dass es unglaubwürdig ist, dass es eine Sammlung ist verschiedener Mythen. Wenn wir diese Texte einfach aufrichtig und ernsthaft betrachten, sehen wir, das eine ist die große Perspektive und das andere ist die spezielle Perspektive, das ist der Detailbericht. Der große Bericht, wie ging die ganze Schöpfung vonstatten, wie hat Gott es gemacht, mit welchen Mitteln, in welcher Reihenfolge, welche Chronologie, was gibt er den einzelnen Lebewesen auch als Auftrag mit, was ist sein Wille in dieser Sache, wie bewertet er das? Und dann wird reingezoomt und jetzt der Spezialdetailbericht, der Anfang des Menschen. Das ist auch unser Predigttitel für heute, der Anfang des Menschen. Und er ist der Kern zusammen mit 1. Mose 3 der biblischen Anthropologie. Das heißt, der biblischen Lehre vom Menschen. Das heißt Anthropologie. Also, wer ist der Mensch? Wo kommt er her? Wozu ist er da? Das sind ja die Hauptfragen, die wir uns stellen, wenn wir über unser Leben wirklich mal ernsthaft nachdenken. Wenn wir nicht nur über die nächsten 2 Tage nachdenken oder die letzten 2 Jahre, sondern nach der großen Perspektive unseres Lebens fragen. Worum geht es überhaupt in diesem Leben? Wenn es mal wirklich ernst wird in unserem Leben, wenn wir so auf die Basics, auf die wichtigsten Sachen zurückgeworfen werden, vielleicht auch wegen einer Krise, vielleicht wegen Krankheit, vielleicht wegen einer großen Umorientierung, ist das immer eine Chance, die großen Fragen zu stellen. Und das ist die Frage, warum bin ich überhaupt hier? Und wer und was bin ich überhaupt? Und was soll das Ganze? Und wo soll es hingehen? Jeder Mensch braucht Antwort auf diese Fragen. Und wenn ich das nicht mit der biblischen Wahrheit fülle, dann fülle ich es immer mit irgendeiner Philosophie, Ideologie, Religion oder sonst irgendwas. Weil ich brauche eine Antwort darauf. Und auch der härteste Atheist sucht nach Antworten auf diese Fragen. Und der härteste Rationalist braucht Antworten auf diese Fragen. Und diejenigen, die Jesus nachfolgen, brauchen umso mehr Antworten auf diese Fragen. Nochmal, ohne 1. Mose 1 bis 3 verstehen wir die ganze Bibel nicht. Auf jeden Fall nicht richtig. Da fehlt ein ganz entscheidender Teil. Und zugleich ist dieser Abschnitt der Bibel einer der absoluten Hasstexte der Darwinisten, weil er deutlich macht, der Mensch ist eben kein höher entwickeltes Tier. Und der Mensch ist eben nicht entstanden durch Tod. Dadurch, dass das Starke sich durchsetzt und das andere tötet. Und das Starke sich fortpflanzt, das ist eben nicht das Konzept. Er ist einer der absoluten Hasstexte der Anhänger dieser Ideologie. Er ist ein Affront gegen die Anhänger der Genderlehre. Weil er so klar macht, und das steht jetzt auch für uns im Zentrum, Gott schafft den Menschen als Mann und Frau. Und das ist eine Konstante. Eine absolut nicht veränderbare Konstante. Der Text ist äußerst unbeliebt bei den Anhängern der Transgender-Lehre. Er ist nicht gerade beliebt bei den Feministen. Das heißt, es ist einer der am meisten angefochtenen Texte der ganzen Bibel. Die Schöpfungsfrage ist das, was am meisten angefochten wird. Und ihr Lieben, deshalb müssen wir es auch umso mehr verteidigen. Das müssen wir umso mehr unseren Kindern auch klar machen. Und zwar nicht durch schlichten Dogmatismus, sondern aufgrund der Fakten von Gottes Wort und auch aufgrund dessen, was wir in seiner Schöpfung noch erkennen können, dass das Realität ist und dass sie nicht verwirren lassen sollten. Und so ist es eine große Freude, dass wir diesen Text jetzt im Rahmen dieser Predigt studieren können. Und wir werden ihn in 3 Schritten studieren. Der erste Schritt ist, Gott erschafft den Mann. Gott erschafft den Mann. Der zweite Punkt ist dann, Gott erschafft die Frau. Welche Überraschung. Wenn wir den Text gelesen haben, spätestens dann ist uns das klar. Und das dritte ist, Gott erschafft die Ehe. Lass uns noch einmal beten. Herr Jesus, bitte mach uns jetzt diesen Basistext so ganz besonders deutlich, Herr. Bitte hilf, dass wir dein ganzes Wort noch besser verstehen, auch durch diesen Text. Dadurch, dass wir ihn wieder einmal lesen, uns in Erinnerung rufen und Herr, vielleicht auch ein Stück neu betrachten können, in einem guten Sinne. Herr, öffne uns das Verstehen und bitte hilf auch, dass wir Konsequenzen daraus ziehen für unser ganz persönliches Leben, denn wir alle sind betroffen. Amen. Ja, ihr Lieben, was wir gerade gebetet haben, das macht diesen Text eben auch besonders. Jeder von uns ist hier betroffen. Egal wie alt du bist oder wie jung du bist, egal zu welchem Geschlecht du gehörst, erst recht egal welchen kulturellen Hintergrund du hast oder wo du deine Heimat siehst, er betrifft uns alle. Und so, noch ein letzter Hinweis, ist dieser Text geradezu eine Provokation gegenüber denen, die ein rassistisches Weltbild vertreten. Ich meine, es gibt gute und schlechte Menschenrassen. Es gibt Halbmenschen, so halb Affen, halb Menschen, die sind weniger wert. Und es gibt dann die besonders tollen, guten Menschen, die halt weiterentwickelt sind. Dieser Text macht klar, nein, alle Menschen haben die gleichen Wurzeln. Alle Menschen haben die gleichen Wurzeln. Nicht alle Menschen sind völlig gleich in allem. Dem widerspricht der Text auch eindeutig. Aber alle Menschen haben die gleichen Wurzeln. Und es ist da viel Grund für Dank, aber letztlich kein Grund zum Rühmen. Lass uns zu unserem ersten Punkt kommen. Gott erschafft den Mann. Wir haben die ersten Verse, wie er eben schon erwähnt, aus Kapitel 2 schon beim letzten Mal betrachtet. Und so ist nun die Einleitung zu unserem Text in Vers 4. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden zu der Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Und dann lesen wir, es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld. Also Gott hatte einerseits schon alles vorbereitet. Er hat die Pflanzen vorbereitet, aber sie waren noch nicht gewachsen. Das ist ja zunächst einmal eine Überraschung. Und dann wird uns hierzu gleich erklärt, denn Gott, der Herr, hat es noch nicht regnen lassen auf der Erde. Okay, nachvollziehbar. Biologische Prinzipien, wie wir sie auch heute kennen, ohne Regen kein Wachstum. Letztes Jahr haben wir das besonders gemerkt im Sommer. Können wir uns das nochmal vor Augen führen. Aber da ist noch kein Punkt. Das zeigt uns auf, dass biologische Prinzipien auch schon damals galten. Kein Wasser, keine Pflanzen. Logo. Und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Was sagt Gott an dieser Stelle? Ich brauche noch gar keine Pflanzen wachsen lassen. Warum? Ist noch gar kein Mensch da, der sich drum kümmert. Und hier sehen wir schon mehrere wichtige Dinge. Zum einen ist es ein klarer Abschied von dem Konzept einer heiligen Wildnis. Vielleicht kennt ihr Dokumentationen wie Zukunft ohne Mensch, wo dann gesponnen wird, was passiert mit der Welt, wenn der Mensch auf einmal verschwinden würde, warum auch immer. Und wie wird es denn weiterentwickeln? Und letztlich ein Stück der Botschaft, es wird so eine Naturharmonie entstehen. Weil der Mensch halt nicht mehr negativ eingreift, die Natur erobert sich alles wieder zurück. Und schlussendlich hätten wir dann so ein neues Eden. Und wir sehen, dem ist nicht so. Und das ist überhaupt nicht Konzept des Schöpfers. Denn er sagt, wir brauchen überhaupt gar keine Pflanzen, wenn gar keine Menschen da sind. Warum? Weil die Pflanzen da sind, dass der Mensch sie, also das Land bebaue, sich um die Pflanzen kümmern soll. Und deshalb haben wir jetzt als ersten Unterpunkt, Gott erschafft den Mann für die Arbeit. Gott erschafft den Mann für die Arbeit, also 1a, könnten wir sagen. Wir sehen gleich im nächsten Vers, Gott lässt einen Dunst aufsteigen und bewässert die ganze Fläche des Erdbodens. Also das eine Hindernis, warum es noch nicht gewachsen ist, ist jetzt weg. Gott schenkt das Wasser. Und dann bildet Gott, Vers 7, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Wir sehen, Gott macht hier den Menschen in Handarbeit, in einer Handarbeit, aus etwas, was er zuvor schon geschaffen hat. Also er macht ihn aus Erde, aus Staub, aus Lehm. Das sind verschiedene Übersetzungen, die hier gültig wären. Also letztlich aus Boden, könnten wir sagen, den er zuvor gemacht hat. Und daraus macht er den Mensch in Handarbeit und dann haucht er ihm den Odem oder bläst ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Was für eine Vorstellung. Hä? Gott kommt dem Menschen an dieser Stelle so nah, geradezu intim. Er haucht ihm selber das Leben in die Nase hinein. Er macht ihn selber, obwohl, das wissen wir, müssen wir uns immer daran erinnern, Gott ist allmächtig, er muss das nicht von Hand machen, er könnte es auf jedem anderen Weg machen, aber er macht es eben so. Und damit ist klar, es ist eine Absicht, es ist nicht eine Notwendigkeit. Er macht den Menschen in Handarbeit und gibt ihm selber das Leben ein mit einer unglaublichen Nähe. Ja, wir können uns das nicht wirklich vorstellen, weil es so unvorstellbar ist. Wie da dieser noch lebenslose Mensch ist und Gott selbst, wie auch immer das dann aussieht, kommt ihm so nah und haucht ihm in die Nase das Leben selbst hinein, eine lebendige Seele hinein. Und so wird aus der äußeren Materie, die er geformt hat, aus dem Stück sozusagen, dem Werkstück, etwas, was wirklich lebt. Etwas, was denken kann, was sich bewegen kann, was sich orientieren kann, was Ideen entwickeln kann. In seinem Bild. Also wie ein Töpfer, der ein Abbild von sich selber macht, aber weiter kommen wir nicht. Wir können das Abbild machen, wir können es dann noch brennen und konservieren und dann hört es auf. Wir können es noch anmalen, aber es lebt niemals, es ist immer tot. Es ist nur ein Bild. Aber der Unterschied hier ist, Gott selber kommt ganz, ganz nah und gibt ganz persönlich das Leben ein. Und das macht den Unterschied. Das, was wir niemals bewerkstelligen können. Ein Vorrecht. Er gibt selbst das Leben ein. Und dann schafft Gott einen Lebensraum. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Auch das ist extrem bemerkenswert. Die Schöpfung ist noch ganz jung. Es ist noch kein Sündenfall, noch kein Leid und Tod, noch keine Gefahrenzone. Es ist alles in bester Ordnung. Und was macht Gott in dieser perfekten Schöpfung? Er macht einen Garten. Und was ist Garten? Ein Garten, vom Begriff her auch hier, ist es ein ummauertes Freigelände. Also eine Mauer drumherum, ein Schutzraum in einer heilen Schöpfung. Und ein Garten wiederum bedeutet geordnete Natur. Das ist letztlich Garten. Egal, ob du zu Hause einen Kräutergarten anlegst oder lieber einen Rosengarten oder irgendeinen anderen Garten, es ist immer geordnete Natur. Du lässt nicht wild wuchern, sondern du bestimmst. Da ist ein Beet, da ist eine bestimmte Fläche, da ist dies, das, jenes. Da ist vielleicht ein Teich, da ist ein Gebüsch und so weiter. Das ist ein Garten. Und nochmal, völlig intakte Schöpfung. Völlig intaktes Verhältnis zwischen Schöpfer und Geschöpf. Keine Sünde. Und trotzdem, als Lebensraum schafft Gott nochmal extra sortierte, geordnete, abgegrenzte Natur. Und Gott der Herr ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen. Lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Auch der Baum des Lebens mitten im Garten, der Baum der Erkenntnis, des Guten und des Bösen. Gott lässt Bäume wachsen, die einen Wert haben für den Menschen. Und wir werden zwei Werte besonders betont. Einmal Nahrung. Die Nahrung wächst auf den Bäumen. Mein Auskommen kann nicht auf den Bäumen wachsen. Das Essen wächst doch nicht. Doch, es wächst auf den Bäumen hier. Und das andere ist lustig an oder lieblich anzusehen, je nach Übersetzung. Ästhetik. Wir sehen, Gott ist einerseits völlig rational und andererseits verschwenderisch. Wieder diese Vielfalt, da der Mensch in seinem Bild geschaffen ist, kann er Ästhetik erkennen. Also du kannst erkennen, ob etwas schön ist. Wir haben große Zweifel, ob unser Hund das erkennen kann oder das Huhn oder der Schwan oder der Elefant. Der kann sehen, hier ist es schön. Weil hier ist was zu trinken oder hier ist was zu essen oder hier ist schöner Schatten. Aber eine Ästhetik zu erkennen, was für ein hübscher Baum, was für schöne Pflanzen. Und das hat eine Wirkung auf den Menschen. Das hat eine Bedeutung für den Menschen. Es ist inzwischen medizinisch nachgewiesen, es hat nichts mit irgendeiner Esolehre zu tun. Wenn du regelmäßig in einer natürlichen Umgebung spazieren gehst, sagen wir klassisch einem Wald, dann hat das medizinische Wirkung auf dich. Dein Kreislauf verändert sich, nicht nur für den Moment, sondern mittelfristig, wenn du es regelmäßig machst. Dein Blutdruck, dein Insulinspiegel, all diese Dinge verändern sich, wenn du unter den Bäumen langläufst, in einer natürlichen Landschaft, vielleicht auch in meinem Park. Und Gott macht das so. Und er setzt hinein, den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis. Und das werden wir uns in der nächsten Predigt nochmal genauer angucken. Da es den Sündenfall direkt tangiert. Und warum macht Gott das? Warum setzt er das denn mitten hinein? Bei unseren Kindern werden wir doch auch lieber die gefährlichen Sachen verstecken, wo es mit schief laufen kann. Das Feuerzeug verstecken wir doch auch lieber vor den Kindern und das scharfe Messer. Aber Gott macht das anders. Schauen wir uns nächstes Mal an. Und dann werden in den nächsten Versen beschrieben, der Strom, der große Fluss, der von Eden ausgeht. Und dann die vier Hauptströme. Aber wir springen ein Stück weiter und sehen jetzt, und Gott, der Herr, nahm den Menschen, den Mann, den Adam, und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Nicht zuerst, dass er da drin Lust wandle, also wie ich eben beschrieben habe, halt spazieren gehe Tag für Tag und sich erfreue an dem, was Gott gemacht hat. Das hat er eindeutig auch, haben wir gerade gelesen. Gott macht extra bestimmte Gewächse, bestimmte Pflanzen, bestimmte Bäume, die den Menschen einfach erfreuen, weil sie so hübsch sind. Seelennahrung könnte man sagen. Und das andere ist die Nahrung für den Bauch. So macht er das. Aber er setzt ihn hinein für die Arbeit. Ist das nicht ein bisschen ungerecht? Nein, Gott ist natürlich nicht ungerecht, das wollen wir nicht behaupten, aber Mensch, der arme Mann ist noch ganz alleine, ist gerade erst auf der Welt und jetzt soll er sofort schon arbeiten. Ja, ich kann verstehen, dieser Gedanke kommt schnell auf, aber das ist halt ein falsches Verständnis von Arbeit im Zusammenhang der Bibel. In Kapitel 2 finden wir zwei wundervolle Dinge, die wir aus Eden mitnehmen durften, im übertragenen Sinne. Eins davon ist Arbeit. Ihr Lieben, Arbeit bedeutet nicht automatisch Lohnarbeit. Ja, normalerweise brauchen wir eine Lohnarbeit, weil sonst ist der Kühlschrank leer und die Wohnung um den Kühlschrank rum schnell weg. Also ja, Lohnarbeit ist im Normalfall heute nötig. Aber es kann auch sein, dass jemand momentan nicht eine Lohnarbeit tun kann. Vielleicht durch eine Krankheit oder durch eine spezielle Situation. Aber dann braucht er trotzdem Arbeit. Und ich wage zu behaupten, noch mehr als Mann. Ich denke, jeder Mensch braucht das wirklich. Aber Männer zerbrechen in kürzester Zeit, wenn sie keine Arbeit mehr haben. Wenn sie weder eine Lohnarbeit haben, noch eine andere Arbeit, etwas tun können. Und auf welche Art und Weise betrachten wir jetzt gleich nochmal. Also sowohl mit dem Leib als auch mit dem Kopf. Dann gehen wir geradezu ein. Dann verkümmern wir. Dann kommen ganz schnell zum Beispiel depressive Zustände oder ganz ähnliche Phänomene. Dann kommt ein Zynismus auf, eine Unzufriedenheit, Aggression, alles nachweisbar, auch medizinisch. Mit Arbeit ist nicht irgendein Job gemeint, wo ich 12 Stunden in irgendeinem dunklen Loch verschwinde und einfach mich schinden lasse und dann wieder nach Hause gehe und möglichst viel Geld dafür kassiere. Arbeit hier ist auch im Sinne einer Berufung gemeint. Im Englischen ist das gut unterschieden. Es gibt einmal den Job und the call. What's your call? Was ist deine Berufung? Oder was ist deine kurzfristige Arbeit, um jetzt gerade die Kasse zu füllen? Ja, wir müssen manchmal Jobs nachgehen. Auch das gehört zum Leben. Wir müssen manchmal irgendetwas machen, irgendeine Plackerei, irgendetwas, was uns fernliegt, einfach um Geld reinzukriegen. Aber das darf niemals ein Dauerzustand sein. Denn das biblische Konzept von Arbeit, was wir hier begründet finden, was sich durchzieht, bedeutet, mit dem, was du tust, folgst du einer Berufung, die Gott in dein Leben legt, die du entdecken musst. Und liebe Kinder, wenn ihr überlegt, was soll ich mal werden, und ich kann es nicht oft genug betonen, das geht viel schneller, als ihr denkt, dass ihr euch da entscheiden müsst. Also macht euch ruhig jetzt schon mal Gedanken. Dann ist nicht das Entscheidende, wo habe ich wenig Arbeit, verdiene Geld. Das sind meist die dümmsten und schlechtesten Arbeitsstellen. Manchmal gibt es gute Arbeitsstellen, wo man das trotzdem hat, aber das ist eher die Ausnahme. Frag danach, wo liegt meine Berufung? Wo kann ich Gott durch Arbeit wirklich dienen? Und das ist nicht nur als Missionar oder als Pastor oder Prediger oder irgendwie sowas, nein. Schau mir mal an, welche Arbeit der Adam hier tut. Wir sind vor dem Sündenfall. Arbeit ist noch nicht negativ mitbelastet, da kommen wir auch später noch zu. Sondern Arbeit ist einfach richtig, ist zentraler Teil der Existenz, also des Lebens überhaupt. Schau mal, Adam ist gerade da und Adam ist ein erwachsener Mann. Er ist kein Kleinkind, er geht nicht zum Kindergarten, nicht zur Schule. Er ist schon ein fertiger erwachsener Mann, der kann schon reden und laufen und denken. Und er ist da und Gott sagt, jetzt geht's an die Arbeit. Jetzt, wo du da bist, gibt's auch den Garten. Und jetzt macht er Sinn, weil du da bist. Was soll er machen? Er soll den Garten bebauen und bewahren. Das sind zwar unterschiedliche Tätigkeiten, aber letztlich ist es die Aufgabe eines Gärtners. Das Arbeitsprofil von Adam ändert sich in Kürze, aber noch ist er ein Gärtner. Warum? Das Bewahren eines Gartens und allem, was da drin ist, das ist Pflege. Also Gott setzt etwas vor, er setzt diesen fertigen Garten vor und Adam muss erkennen, was Gott da gemacht hat mit dem Garten. Das heißt, er muss die Strukturen erkennen, die Gott da aufgebaut hat, um den Garten zu bewahren. Das bedeutet das. Er muss ein Empfinden dafür haben, was Gottes Plan ist. Das ist eine wichtige Trainingslektion für ihn. Aber es ist auch eine konkrete Aufgabe. Also da weitermachen, wo Gott schon vorgelegt hat. Das Erhalten, so wie auch das Herrschen über die Schöpfung, bewahren bedeutet. Nicht nur, aber auch. Und er soll ihn bebauen. Bebauen, das bedeutet, in unserer heutigen Sprache ausgedrückt, Adam darf da seine eigenen Projekte umsetzen. Also er ist nicht nur wie ein angestellter Gärtner, vielleicht wie in einem großen Gutshaus, da ist der schöne Buchsbaum-Wandelgarten, da ist der schöne Rosengarten, da ist der schöne dies und das Garten, die schöne Lavendelecke und er darf dafür sorgen, dass alles irgendwie so in Schuss gehalten wird. Regelmäßig ein bisschen den Rasen mähen, die Kanten schneiden und die alten Blüten abzupfen. Das ist es nicht. Sondern Gott gibt ihm Freiraum, selber Ideen zu entwickeln, kreativ zu werden, aber nicht nur im Kopf zu bleiben, sondern auch zu handeln. Gott hat alles erschaffen. Gott setzt ihm diese Schöpfung ja um ihn herum oder ihm mitten rein, besser gesagt. Adam kann die nicht neu erschaffen. Er kann nur mit dem arbeiten, was Gott ihm gibt. Aber damit unendlich viele Möglichkeiten. Und das möchte Gott. Wieder ein Ausdruck von dieser Vielfalt. Und er möchte, dass sein erstes Geschöpf, das in seinem Ebenbild geschaffen ist, sein Werk weiterführt auf unterschiedlicher Ebene, erhalten und Neues entwickeln. Es ist eine körperliche Arbeit, eindeutig. Es ist eine körperliche Arbeit. Gärtnern ist definitiv körperlich. Aber es ist auch intellektuell, kreativ. Und dann sehen wir noch eine zweite Tätigkeit Adams. Wir sehen, das ist eine dauerhafte Tätigkeit, die er hier macht. Sein Garten braucht permanent Pflege, was übrigens auch interessant ist. Zu einer Zeit, wo es kein Tod und kein Leid gibt. Wie sieht Gartenpflege aus? Wir erfahren es hier nicht. Von daher brauchen wir jetzt nicht zu sehr weiter drüber nachgrübeln. Aber ich denke, wenn wir uns den Text anschauen, stoßen wir schon darauf. Wenn nichts stirbt, wie sieht dann Gartenpflege aus? Schneide ich was von den Büschen ab? Oder nicht? Oder breche ich was von den Büschen ab? Wie läuft das? Pflanze ich nur neu? Wir wissen es nicht. Okay. Gärtnern vor dem Sündenfall, nicht das wichtigste Thema, von daher werden wir es ja auch vertagen. Aber welche Aufgabe hat Adam noch? Vers 19. Und Gott der Herr bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde, damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Und Vers 20 lesen wir, er macht es auch. Gott hat kein Kreativitätsproblem, das muss uns klar sein. Es wird weder das Problem sein, dass Gott keine Idee für Namen hat, noch dass er keine Lust hat. Das ist ja eindeutig nicht das Problem. Es ist ein Vorrecht. Jedes Geschöpf, was es auf der Erde gibt, bringt er zum ersten Menschen und sagt, du darfst den Namen bestimmen. Ich habe dir die Sprache gegeben, ich habe all diese Geschöpfe gemacht, so wie auch dich. Und du sollst sie alle benennen. Das ist ein Hochkreativjob. Ein Hochkreativjob. Und auch da, es wäre spannend herauszufinden, wie das nun vonstatten ging. Wie entwickelt ein Adam diese Namen? Wir wissen es nicht. Aber wir sehen, wie diese Arbeit vonstatten gehen soll, insgesamt. Wir sehen, die Arbeit, die Gott dem Mann gibt, ist eine wichtige Arbeit. Ist nicht so eine Beschäftigungstherapie. So hier kannst du mal irgendwie ein bisschen was zusammenfalten, ein bisschen, ne, so ein bisschen so Spielarbeit. Und hinterher räume ich wieder auf. Nein, das ist es eben nicht. Es hat Bedeutung. Er baut den Mensch mit seiner Arbeitskraft in seinen Plan ein. Und sein Plan geht weiter an dieser Stelle. Die Schöpfung ist letztlich nicht abgeschlossen mit dem Ruhetag. Sondern Gott lässt sie weitergehen, dadurch, dass er den Mann in Arbeit setzt. Und ihr Lieben, nehmt diese Arbeitsfrage wirklich ernst. Es ist wichtig, umso mehr für uns als Männer, dass wir einer Berufung nachfolgen. Und wenn wir das noch nicht tun, dass wir unbedingt nach dieser Berufung Ausschau halten. wird. Etwas, was nur am Monatsanfang oder am Monatsende Geld auf unser Konto bringt, sollte kein Dauerzustand sein. Arbeit im Sinne eines Berufes, hat Luther einmal deutlich gemacht, ist Gottesdienst. Das ist Gottesdienst. Arbeit ist Gottesdienst. Also kein Ersatz für eine Versammlung. So ist das nicht gemeint. Aber es ist ein Dienst zuerst an Gott, nicht zuerst an meinem Arbeitgeber oder an meinem Auftraggeber und an meinem Kunden. Das ist erst in zweiter Reihe. Es ist ein Dienst an Gott selber. Warum? Weil er dich dafür gemacht hat. Und liebe Jungs, ihr seid gemacht für Arbeit. Und ja, heute nach dem Sündenfall ist Arbeit auch anstrengend, aber nicht nur. Religionen wie die katholische Kirche oder wie der Islam, die lehren, dass Arbeit ein Fluch ist. Und das heißt, wenn ich möglichst nicht arbeiten brauche, wenn ich mich irgendwo durchschlängeln kann oder wenn ich so viel Geld erworben habe oder Besitz, um andere nur noch arbeiten zu lassen, dann mache ich das nicht mehr. Aber jemand, der in der Bibel verwurzelt ist, der wird nicht aufhören zu arbeiten. Der wird vielleicht aufhören zu hetzen oder den Job aufgeben, aber nicht Arbeit. Und noch etwas, auch das ist kein biblisches Gebot, aber versucht, in und mit der Schöpfung zu arbeiten. Ich hatte es vor kurzem schon mal erwähnt. Das muss nicht eure Brötchenarbeit sein, die das Geld nach Hause bringt. Aber das ist die erste Tätigkeit, wo unser Urvorfahre für gemacht wurde und wozu wir letztlich auch ein Stück gemacht sind. Und wenn es nur ein ganz kleines Hobby ist, arbeitet in und mit der Schöpfung. Es ist wundervoll zu sehen und es ist eine riesengroße Lektion zu sehen, dass Gott das Leben schenkt und auch wieder nimmt, dass er Frucht schenkt oder auch nicht, den Regen, den Hagel schickt oder auch nicht und dass er trotzdem uns auch gebraucht, dass aus einem kleinen Samen eine große Pflanze wird und daraus eine Speise, eine Medizin, etwas vielleicht sogar zum Anziehen oder. Etwas, was wir gebrauchen können oder was uns einfach erfreut, weil es lieblich anzusehen ist. Gott erschafft den Mann für die Arbeit. Und 1b, Gott erschafft den Mann als Verantwortungsträger. Denn Gott, nachdem er in den Garten setzt, um zu arbeiten, für seine Bestimmung, für eine ganz zentrale Bestimmung, da spricht er zu ihm und gebietet ihm, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Also er sagt zuerst, du hast Freiheit hier. Alles darfst du essen. Kein Problem. Alles steht dir frei. Aber es gibt eine Ausnahme. Aber von dem Baum der Erkenntnis, des Guten und des Bösen, sollst du nicht essen. Er sagt, es gibt eine überlebenswichtige Regel hier. Und das ist, isst alles, außer von diesem Baum. Denn was ist die Folge? Denn an dem Tage, wo du davon isst, musst du gewisslich sterben. Er sagt, es hat dramatische Folgen, wenn du diese eine Regel nicht einhältst. Es gibt ein Falsch, auch in Eden gibt es ein Falsch. Ich warne dich davor, ich erkläre es dir. Das nicht, denn das wäre die Folge. Gott handelt total pädagogisch hier. Aber er gibt dem Menschen die Verantwortung. Und nochmal, er versteckt den Baum nicht vor ihm. Damit macht er den Menschen mündig. Wie gesagt, auch wenn wir nächstes Mal intensiver darauf eingehen, das müssen wir uns auch für unsere Kinder klar machen. Klar, ich räume das abflussfrei weg, wenn ich mein Baby dorthin lege, das ist klar. Weil mein Kind kann in diesem Alter nicht die Verantwortung tragen, weil es das überhaupt noch nicht verstehen kann. Aber letztlich dürfen wir die falschen, gefährlichen Dinge nicht vor unseren Kindern dauerhaft verstecken. Das dürfen wir nicht. Warum? Weil sie mündig werden sollen. Weil sie eben genau das lernen müssen. Es gibt falsche und sehr gefährliche Dinge. Aber ich kann dich nicht dein Leben lang beglucken. Und selbst wenn ich es könnte, es wäre falsch. Gott könnte seine Menschen auch die ganze Zeit beglucken, aber er macht es eben nicht. Warum? weil sie dann Roboter wären, weil sie dann Abhängige wären, weil die Beziehung zwischen ihnen keinen Wert hätte. So wie die Beziehung zu unseren Kindern auch keinen Wert hat, wenn wir alles Gefährliche lebenslang versuchen, von ihnen fernzuhalten. Weil wir kein Vertrauen in sie haben, sie nicht groß werden lassen, sondern sie immer wie Babys behandeln und das bleiben sie dann auch, halt nur große Babys. Gott macht das besser. Gott will seine Geschöpfe nicht als große Babys haben. Aber er gibt dem Mann jetzt diese Verantwortung. Und das Spannende ist, wir erfahren nicht, dass er es der Frau noch einmal sagt. Aber trotzdem weiß die Frau ganz genau darum. Und das spricht auf jeden Fall sehr dafür, dass der Mann seiner Verantwortung an diesem Punkt zumindest nachgekommen ist. Dass er seiner Frau das Wichtigste für das Leben in Eden erklärt hat. Alles können wir essen. Wir haben hier zu arbeiten, aber wir dürfen hier auch alles essen. Das ist wunderschön. Aber das dürfen wir nicht. Adam wusste ziemlich sicher nicht, was der Tod bedeutet, weil es gab doch keinen Tod. Er hat auf jeden Fall keine Erfahrungswerte. Nicht mal in einem Tier oder einer Pflanze. Aber er hat scheinbar seiner Frau klargemacht, das sehen wir in ihren großen Zweifeln zunächst, das ist wichtig, das nicht. Und jetzt, wo Gott den Mann gemacht hat für die Arbeit und in Verantwortung, als Verantwortungsträger, da sagt Gott das erste Mal in dieser Schöpfung, dass etwas nicht gut ist. Nicht, weil er etwas falsch gemacht hat, nicht, weil etwas schiefgelaufen ist, weil etwas noch nicht ganz fertig ist. Und nicht ganz fertig ist nicht gut. Und Vers 18, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Mit Mensch ist hier Adam gemeint. Also Adam bedeutet Mensch und Mann zugleich. Mann und Mensch ist das gleiche Wort hier. Und er sagt, der ist allein und das ist nicht gut. Und er hat aber zugleich die Lösung. Es ist nicht nur eine Diagnose, nicht nur eine Feststellung. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Die zu ihm passt. Eine Hilfe als sein Gegenüber, als ein Beistand, so kann man das übersetzen. Und dann, wir haben das eben betrachtet, Gott bringt all die Tiere zu dem Adam, zu dem Mann und er gibt die Namen. Und dann lesen wir in Vers 20, aber für den Menschen, also für den Adam, fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Er schaut sich alle lebendigen Tiere an, so viel übrigens auch zum Darwinismus, und nichts passt. Nichts Passendes dabei. Und das ist nicht, weil er so wählerisch ist, das ist eine faktisch richtige Feststellung. Alle Geschöpfe sind schön. Schönes Zebra, schöner Elefant, schöner Hirsch, schöner Elch, schöner Wolf. Aber es passt nicht zu ihm. Übrigens auch eine schöne Randnotiz zum Thema Tiere als Partner- oder Kindersatz. Eindeutig belegt, nein, das passt nicht, das ist ein falscher Ersatz. Das hilft dir nicht weiter. Und Gott fängt an zu handeln. Da ließ Gott der Herr, Vers 21, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Koma. Koma ist das, der tiefe Schlaf. Das bedeutet das, Koma. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Wir stellen jetzt Punkt 2a fest, Gott erschafft die Frau aus dem Mann. Aus dem Mann. Einmalig in der Menschheitsgeschichte. Alle späteren Männer und Frauen kommen aus der Frau. Am Anfang ist es einmal genau andersrum. Genau andersrum. Nein, Adam ist eben nicht schwanger, sondern Gott nimmt einen Teil von ihm weg, nimmt ihm etwas weg und er schafft das Gegenüber, was er ihm versprochen hat, was er sich auch selber vorgenommen hat und macht es aus ihm selbst. Und der Mensch, der Adam, erkennt dann sofort, Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Im wahrsten Sinn des Wortes, können wir sagen. Die Frau erschaffen aus dem Mann. Und auch das ist keine Notwendigkeit gewesen. Das ist erst recht kein Zufall gewesen, sondern da steckt eine Absicht Gottes dahinter. Und das macht die gewollte Verbundenheit zwischen Mann und Frau so deutlich. Und wenn wir uns gleich die Ehe anschauen, die Gott hier auch installiert, die er der Welt präsentiert und beginnt, diese absolute Verbundenheit zwischen Mann und Frau. Und deshalb gibt Adam ihr jetzt auch einen Namen. Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Wie soll sie nun heißen? Männin ist ja richtig übersetzt. Menschin, also Frau Mensch könnte man sagen. Oder eine Adamline. Aber Männin klingt natürlich weitaus besser und ernsthafter. Denn die Frau ist ja keine Witzgestalt hier, sondern das, was fehlt. Jetzt ist es gut, eben war es noch nicht gut. Die Frau hat gefehlt. Nochmal, die Frau wurde geschaffen aufgrund der ersten Feststellung in der ganzen Schöpfung, dass etwas nicht gut ist, weil etwas fehlt. Und das wart ihr, liebe Frauen. Es war noch nicht gut, weil ihr noch nicht da wart. Und dann aus dem Mann gemacht, ganz eng mit ihm verbunden. Und das Zweite, was wir hier feststellen, das ist 2b, Gott erschafft die Frau für den Mann. Er schafft die Frau für den Mann. Nochmal, was war die Zielrichtung Gottes, als er die Frau geschaffen hat? Dass er feststellt, da fehlt doch jemand. In Bezug auf wen? In Bezug auf den Mann. Und er macht sie als, egal wie wir es nun übersetzen, als Beistand oder Gehilfin. Es meint das Gleiche, egal welches Wort uns nun sympathischer ist. Die ihm hilft, die ihm beisteht. Es ist wichtig hier zu klären, und das haben wir eben auch in der Lesung nochmal gesehen, es ist nicht so, dass eine Frau, die nicht verheiratet ist, entweder noch nicht verheiratet ist oder auch für die Gottes Plan nicht ist, dass sie heiratet. Ist sie dann weniger wert? Nein, überhaupt gar nicht. Nein. Ist ein Mann, der für Ehelosigkeit bestimmt ist oder der einfach noch nicht die richtige Frau gefunden hat oder vielleicht auch Mann oder Frau, die einen Ehepartner verloren haben, sind die weniger Mann oder Frau? Nein, sind sie nicht. Aber wir sehen in der Schöpfung diese Ausrichtung Gottes. Er bringt die Frau, die er gemacht hat, zu dem Mann und er freut sich. Endlich die passende. Das passende Geschöpf, das ist wie ich, nur anders. Das hat sich auch bis heute nicht geändert. Boah, wir sind uns so ähnlich, aber wir sind total anders. Wir verstehen uns ohne Worte. Aber auch nach 10 Jahren Ehe lernen wir noch ganz viel dazu. So gleich und so krass anders. Und dann setzt Gott die Ehe ein. Gott erschafft die Ehe. Das ist unser letzter Punkt. Das sind die letzten beiden Verse von Kapitel 2. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Es wird hier schon gesagt, was in unserem Lesungstext zitiert wurde, wiederholt wurde. Die ursprünglichste Beziehung, die Adam und Eva übrigens noch nicht in dieser Form hatten, weil die nicht bei Eltern aufgewachsen sind, sondern als erwachsene Menschen fertig da waren. Aber die innigste Beziehung ab der zweiten Generation, Eltern und Kinder, die wird abgelöst durch die Ehe. Sie wird abgelöst durch die Ehe, aber ist mit ihr vergleichbar, wenn auch manche Unterschiede da sind. Es gibt am Anfang unseres Lebens keine so intensive und auch intime Beziehung wie die zu unseren Eltern. Schwer gestörte Eltern-Kind-Beziehungen ist einmal außen vor. Denen wir vertrauen, in deren Hände unser Leben liegt, denen wir im Normalfall alles sagen können, die auf uns aufpassen, die uns durchbringen, wo man sich fallen lassen kann, im guten Sinne. So, und das, was diese Beziehung ersetzt, das ist die Ehe. Aber dazu ist übrigens das Verlassen notwendig. Wenn wir kurz einen kleinen Eheratgeber hier einschieben dürfen, der durch den Text bedingt ist. Eine Ehe wird Schaden nehmen und höchstwahrscheinlich kaputt gehen, wenn ihr die Beziehung zu euren Eltern nicht geklärt habt oder wenigstens jetzt anfangt zu klären. Die Eltern haben nicht mehr die Rolle wie zu der Zeit, als ihr von denen abhängig wart. Das ist vorbei. Und das muss aufgelöst werden. Und diese Nähe, auch diese Vertrautheit, darf es nur zwischen Mann und Frau geben. Nicht zwischen erwachsenen, verheirateten Kindern und den Eltern in dieser Form. Da muss ein Bruch rein. Das ist ganz wichtig. Das zerstört sonst jede Ehe. Wir brauchen positive Distanz zu unseren Eltern für eine gesunde Ehe. Nicht, dass wir unsere Eltern ignorieren oder verleugnen. Das ist damit nicht gemeint. Aber wir brauchen gute, deutliche Distanz zu Eltern, um in der Ehe wirklich bestehen zu können und ein Segen füreinander sein zu können. Und der Mann hängt der Frau an, die beiden hängen einander letztlich an und sie werden ein Fleisch sein. Und das ist das, was hier in der Schöpfung der Frau schon inne liegt. Also so wie sie vorher ein Fleisch waren, weil da war der Mann und aus ihm ist die Frau gemacht und zu ihm hin ist die Frau gemacht. Und so sind die beiden in einer Ehe wieder wie in dem Vorzustand fast. Ja, es sind zwei Personen, es sind zwei Charaktere und das sollte auch nicht aufgelöst werden. Sonst wird es ganz komisch in der Ehe. Aber sie sind zusammengestellt wie eine Person. Einmalig. Und so eine Art von Beziehung sollten wir auch mit niemand anders pflegen. Nochmal, so eine Art von Vertrautheit sollte es nur zwischen Mann und Frau in der Ehe geben. Und das bezieht sich nicht nur auf Sexualität oder auf Liebesbekundung oder so, nicht nur darauf. Mit wem bespreche ich meine intimsten Sachen? Meine intimsten Dinge sollte ich mit meinem Ehepartner ausschließlich besprechen. Und nicht mit meinem besten Kumpel oder meiner besten Freundin. Und nicht mit meinem Psychotherapeuten. Sondern in der Ehe, weil das dieser spezielle Vertrauensraum ist. Die Ehe ist erschaffen als Lebensgemeinschaft. Denn sie ist lebenslang angelegt. Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehalten in der Nähe von Bremen zum Thema Ehe und Familie. Ich habe gesagt, Ehe ist die schönste Einbahnstraße der Welt. Es sei denn, es ist eine schlecht gewählte Ehe oder eine schlecht vollzogene Ehe. Dann kann es auch eine ziemlich schlimme Einbahnstraße sein. Aber eine gelungene biblische Ehe ist die schönste Einbahnstraße der Welt. Warum? Aus der Nummer kommt ihr nicht mehr raus. Liebe Kinder, wenn ihr heiratet, überlegt euch gut, wen. Den Mann oder die Frau werdet ihr nicht wieder los. Es sei denn, ihr handelt ganz klar gegen die Bibel. Oder einer von euch beiden stirbt früher und das möchten wir sicher auch keinem wünschen. Also einmal heiraten heißt für immer verheiratet sein, bis dass der Tod uns scheidet. In diesem Sinn eine echte Lebensgemeinschaft. Nein, und niemand ist gezwungen, die Ehe einzugehen. In diesem Sinn ist Ehe freiwillig. Aber wenn ich Ja sage, wenn ich vor dem lebendigen Gott dazu Ja sage, dann bin ich dazu verpflichtet, das eben auch umzusetzen. Nicht nur, wenn ich Schmetterlinge im Bauch habe, nicht nur, wenn es gut läuft, sondern auch, wenn es ganz, ganz schlecht läuft. Wenn offenbar wird, wie schlecht ich mit Verantwortung umgehen kann. Wenn offenbar wird, wie schlecht ich mit meinen Gefühlsregungen umgehen kann. Wie schlecht ich mit meiner Zeit umgehen kann. Wie schlecht ich kommunizieren kann. Und vielleicht mein Partner auch. Das Ja zueinander ist nicht nur, wenn alle jung und hübsch sind, sondern auch, wenn sie alt und hübsch sind. Du sagst Ja zu Falten. Du sagst auch Ja zu dem entstellten Gesicht nach der schlimmen Krankheit oder nach dem Unfall. Sagst du auch Ja. Du sagst auch Ja zu, ich pflege dich den Rest deines Lebens, wenn dir was passiert. Und vertraue darauf, dass du das auch tust. Ja zueinander als Lebensgemeinschaft bedeutet, ich stehe immer hinter dir. Ich sage dir auch, wenn ich der Meinung bin, dass du falsch liegst, beiderseitig. Aber nach außen hin stelle ich mich immer hinter dich. Ich tratsche niemals über dich. Ich rede niemals gegen dich. Und wenn doch, dann schäme ich mich dafür und entschuldige mich bei dir, wenn es doch passiert ist. Dann gehen wir durch dick und dünn, durch jung und alt, durch Wind und Sturm. Das bedeutet das Lebensgemeinschaft. Ich weiß nicht, wie lang mein Leben noch ist und deins. Ich weiß nicht, was noch kommt. Politisch, gesellschaftlich, persönlich, gesundheitlich, tausend Punkte. Und trotz all dem sage ich bei einer Hochzeit, bei einer echten biblischen Hochzeit, übrigens letztlich auch bei jeder anderen Hochzeit, nur da fehlt meist das Bewusstsein, sage ich dazu Ja. Obwohl ich nicht weiß, wie die Zukunft aussieht, mit dir will ich das ganze Leben verbringen. Und deshalb basiert eine gute Ehe niemals nur auf irgendwelchen Gefühlen. Wenn keine Gefühle da sind, lass das an diesem Punkt. Das ist kein guter Start. Aber wenn die Gefühle der Punkt sind, warum ihr heiraten wollt, lasst es auch. Das ist kein Fundament. Das Ja vorm Traualtar, egal ob ihr einen Traualtar habt oder nicht, das ist nicht das Entscheidende. Das Ja zum Ehepartner bedeutet, unabhängig von meinen Gefühlen, die ich heute habe oder die ich morgen habe oder in 10 Jahren habe, ich entscheide, dass ich das will, mit dir durchs Leben gehen. Ich wage es, mit dir durchs Leben zu gehen. Und ich hoffe, du machst das auch. Das ist dann der nervöse Moment beim Antrag. Eine Lebensgemeinschaft. Gottes Ordnung, eine Lebensgemeinschaft. Und Punkt B, es ist eine Vertrauensgemeinschaft. Und das ist ja hier schon ein ganzes Stück angeklungen. Es ist eine Vertrauensgemeinschaft. Und wir sehen das in Vers 25. Sie sind beide nackt und sie schämen sich nicht. Und sie schämen sich auch nicht voreinander. Ja, das könnt ihr sagen, natürlich, das hat natürlich ganz zentral damit zu tun, dass der Sündenfall noch nicht da ist. Aber das bleibt auch nach dem Sündenfall bestehen. Vor meinem Ehepartner kann ich im wahrsten Sinne des Wortes, aber eben auch im übertragenen Sinne, nackt sein, ohne dass ich mich schämen muss. Kann ich, was ich eben meinte, wirklich mein Herz ausschütten? Auch damit mache ich mich ja nackt im übertragenen Sinne. Wenn ich wirklich sage, du, ich hab total Angst davor, dass das und das passiert. Und ich werde immer ganz schrecklich nervös. Oder ich habe, immer wenn du zur Arbeit gehst, habe ich Sorge, wen du da triffst und ob du nicht jemand findest, der noch toller ist als ich. Aber ich vertraue dir, aber ich wollte jetzt einfach sagen, das bin ich manchmal so blöde, wenn du zur Arbeit gehst. Solche Sachen, die sage ich niemand anders, oder? Solche intimen Sachen. Oder was mir peinlich jetzt als Kind passiert ist. Was mich bis heute noch irgendwie beeinflusst. Das sage ich nicht irgendwem. Das ist nicht weise. Aber meinem Ehepartner, vor dem darf ich ganz ich sein. Also nicht im Sinne von zügellos, da kann ich rumpoltern, rumschreien, ich bin ja ganz ich selber. Das meint das nicht. Aber ich kann völlig ehrlich sein, völlig offen sein. Und so ist dies nackt natürlich wortwörtlich auch gemeint. Ja, keiner braucht sich schämen, körperlich nackt zu sein vor dem Menschen, den er geheiratet hat. Überhaupt nicht. So wie ein Kind sich nicht schämen braucht, vor seinen Eltern unbekleidet zu sein, weil er auch die spezielle Vertrauensverhältnis ist. Und dann wird das Kind irgendwann älter und möchte auch von den Eltern nicht mehr so gesehen werden oder wenigstens nicht mehr vom gegengeschlechtlichen Elternteil. Aber auch das ersetzt hier die Ehe, seine ganz besondere Vertrauensgemeinschaft. Und als letzter Punkt, Punkt C, Gott erschafft die Ehe als Zukunftsgemeinschaft. Und das finden wir hier nicht speziell in unserem Textabschnitt, aber wir haben es schon studiert in 1. Mose 1 und 1. Mose 3 und 4 und allen folgenden Büchern und Kapiteln der Bibel sehen wir das. Menschen haben Kinder. Ehepaare, nicht nur die, aber möglichst Ehepaare haben Kinder. Und Gott gibt dem Mensch damit die Zukunft mit an die Hand. Gott schafft nicht die neue Generation wieder in Handarbeit. Nur da, wo Gott Segen schenkt, entsteht wirklich Leben. Nur da kommen wirklich Kinder zur Welt. Aber trotzdem übergibt er es auch den Menschen. Ihr sollt Kinder haben. Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Dreimal sagt Gott das. Das ist mein Wille. Ich übergebe euch einen ganz zentralen Teil der Zukunft. Die Basis, um Kinder zu haben, ist eben diese Ehe. Diese Lebens- und Vertrauensgemeinschaft, wo man sich so nah ist wie nirgendwo anders. Da gehören Kinder rein. Nochmal, was ist der natürliche Lebensraum für Kinder? Wir wissen ja, was ist der natürliche Lebensraum für Kröten, die man über die Straße tragen muss. Was ist der natürliche Lebensraum für irgendwelche komischen Käfer, warum wir kein neues Einkaufszentrum bauen dürfen? Da sind wir bestens informiert. Was ist der natürliche Lebensraum für Kinder? Und das können wir nicht oft genug betonen. Keine Kita, keine Ganztagsschule, keine Nachmittagsgruppe, sondern Familie. Das ist der natürliche Lebensraum von Kindern, nichts anderes. Alles andere sind Notlösungen, Zwischenlösungen. Aber da gehören Kinder hin, so hat es Gott gemacht. Zu einem Mann und einer Frau, die sich ganz ähnlich sind, aber die auch krass unterschiedlich sind. Die ganz ähnlich denken und völlig unterschiedlich denken. Die total miteinander harmonieren und total sich ineinander verhaken und manchmal ganz schwierig miteinander sind. Genau da stellt Gott die Zukunft im Sinne von der ersten Generation, die nicht als Erwachsene geschaffen ist, da stellt er die hinein. Da gehören Kinder hin. Weil sie dort lernen können, was bedeutet, ein Erwachsener zu sein. Weil sie dort lernen können, was bedeutet es, wenn ich ein Junge bin, was bedeutet es, ein Mann zu sein. Und deshalb brauche ich einen Papa, der ein ganzer Mann ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Und der nie sagt, ich bin halt fertig als Mann. Ich bin ja erwachsen, ich bin halt ein Mann, fertig. Nein. Mann sein fängt jeden Tag neu an. Nicht biologisch, aber in all dem, was wir tun, in wie wir denken. Jeden Tag fängt das neu an. Und der Junge sieht, wie ist eine gute Frau? Hoffentlich sieht er das an seiner Mutter. Daran lernt er nämlich auch für später, woran erkenne ich selber eine gute Frau für mich? Entweder am Antibild der Mutter oder an einer gewissen Ähnlichkeit der Mutter. Also, dieses Mädchen, das ist genauso fleißig und so liebevoll und so geduldig wie meine Mama. Wow, die ist nicht genau wie meine Mama, das wäre ein bisschen komisch, das will ich nicht. Aber was meine Mama so richtig wertvoll macht, das hat die auch. Wow, guter Indikator. Oder du sagst, wow, die ist so geduldig und liebevoll, wie es meine Mama leider niemals war. Und ihr Lieben, das ist schon mal auch kein guter Anfang für eine Ehe. Und da sehen wir, welchen Einfluss wir als Eltern haben auf die Kinder. Und das gleiche können wir jetzt aus der Mädchenperspektive auch nochmal betrachten. In Anbetracht der Zeit führe ich es nicht aus, das können wir mal im Kopf machen. Wir sind Vorbilder für die nächste Generation. Das ist auch Ehe, wo Gott Kinder schenkt. Und es können auch angenommene Kinder sein, also adoptierte oder Pflegekinder können es im Einzelfall ja auch sein. Aber Gott möchte, dass die Kinder von beiden lernen und von dieser Gemeinschaft lernen, von dieser Treue und Hingabe. Und bis zum Schluss stehe ich an deiner Seite, egal was kommt. Was für eine wichtige Lektion fürs Leben. Und wie arm sind alle so gehypten Konzepte von irgendwelchen Patchwork-Ehen und Familien und Regenbogenfamilien und allen anderen tollen neuen Alternativkonzepten. Das ist arm. Das sind Notlösungen. Ja, ich komme selber aus einer Patchwork-Familie. Das waren Notlösungen. Und trotzdem habe ich alle Menschen dort geliebt, die da waren. Ja, aber es ist instabil. Es ist unsicher. Es ist verwirrend. Es ist nicht Gottes Konzept. Das ist höchstens Plan B, eher Plan C. Aber Gott sagt, bleibt gleich bei Plan A. So ist es gut. Ihr sollt die nächste Generation, Männer und Frauen, nicht nur begleiten, wie man das heute sagt, ihr sollt sie prägen und erziehen und formen, ein Vorbild sein, ihnen nachgehen, ihnen auch die Ohren langziehen. Aber vor allem sie lieb haben, unabhängig von Leistung. Das sollt ihr alles machen. Und das setzt Gott ja alles ein, obwohl jetzt noch keine Kinder da sind. Aber mit dieser ersten biblischen, echten Ehe schafft er das Fundament eben dafür. Und mit dem Auftrag, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Und mit der Fruchtbarkeit, die ihr in sie legt. Und der geschlechtlichen Unterschiedlichkeit, ohne die Sexualität übrigens immer steril bleibt. Das ist auch so eine Traurigkeit von moderner, in Anführungszeichen, moderner Sexualität. Also kurzfristigen Bekanntschaften, die zu Sexualität führen, homosexuelle Sexualität und all das. Es kommt nie zur letztlichen Zielerfüllung. Sie bleibt immer steril und unfruchtbar. Und soll es auch. Und ja, Gott gibt die Sexualität nicht nur, um Kinder zu machen. Eindeutig nicht. Die Sexualität ist ganz wichtig für die Ehegemeinschaft. Dass Mann und Frau in ganz spezieller Art und Weise miteinander sind, wie man es mit keinem anderen Menschen ist. Das macht das Besondere. Aber er legt auch die zumindest potenzielle Fruchtbarkeit in diese Gemeinschaft hinein. Und da, wo wir Sexualität leben, die vom Grund her immer unfruchtbar sein soll, ist das keine biblische Ehe und keine biblische Sexualität. Da könnte man sagen, es ist nicht gut, wie das gerade ist. Es ist noch nicht fertig. Da muss noch etwas verändert werden. 1. Mose 2, der Anfang des Menschen. Und Gott macht zuerst den Mann für die Arbeit und als Verantwortungsträger. Und wir haben es im zweiten Lesungstext heute gesehen. Diese Reihenfolge, in der Gott erschafft, hat eine Bedeutung. Der Mann trägt nicht nur in dieser einen Frage in Eden, sondern dauerhaft die Hauptverantwortung. Und deshalb gebietet Gott einer Frau eben nicht, Männer zu belehren und über Männer zu herrschen. Das ist ein absolutes No-Go, egal in welcher Zeit wir leben. Warum? Weil der Mann die erste Verantwortung hat und ein Rollentausch, sehen wir, hat in die größte Katastrophe aller Zeiten geführt. In diesem Sinn, wir brauchen ein gutes Bewusstsein dafür. Dann können wir nämlich auch die Lebenshilfe, möchte gern Predigerinnen auf Bibel-TV ausschalten, dann können die Frauen im guten Sinne sich bewusst machen, Gott hat so viel mit mir vor, gibt mir so viel Verantwortung. Und das betonen wir in der Schola Scriptura immer wieder, auch eine Lehrverantwortung, aber in einem Rahmen, wie Gott ihn gibt, nämlich gegenüber Frauen und gegenüber den Kindern. Und wenn das Frauen wirklich bewusst haben, dann ist es eben kein Mangel und kein böses Verbot, sondern eine gute Ordnung Gottes. Und Gott erschafft dann diese Frau aus dem Mann und für den Mann. Sie hat als Ebenbild Gottes unabhängig vom Mann einen großen Wert. Und er schafft jede Frau wie auch jeden Mann zu seiner Ehre. Aber trotzdem macht er klar, grundsätzlich, in der großen Linie, möchte ich die beiden zusammen haben. Es gibt die Ausnahmen, ja, aber die meisten möchte ich zusammen haben. Das ist das Ziel. Und der Rahmen dafür, das ist dann die Ehe als Lebensgemeinschaft, bis der Tod uns scheidet, als Vertrauensgemeinschaft, wo wir äußerlich wie innerlich unbekleidet sein können, uns nicht zu schämen brauchen voreinander. Und als Zukunftsgemeinschaft, denn er legt das junge, neue Leben, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, in unseren Schoß, in unsere Verantwortung. Und auch da, ihr Lieben, das als kurzes Abschlusswort. Die Verantwortung für die Kinder, das kann man nicht oft genug betonen, aber auch schon hier dringt es hindurch. Die Verantwortung für die Kinder an erster Stelle haben die Männer. Wir werden an anderer Stelle nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber wir Männer tragen die erste Verantwortung für die nächste Generation. Warum? Weil wir insgesamt die erste Verantwortung tragen. In diesem Sinn, lasst uns Gott danken dafür, dass er so gemacht hat, aber dass es uns auch so deutlich macht, dass er den Menschen in einer klaren Reihenfolge schafft, mit einem klaren Plan, mit einer klaren Absicht, beide gleich wertvoll, aber beide sehr unterschiedlich und doch so nah aneinander dran, dass die erste Frau Männin, sozusagen Frau-Mann genannt wird. Und er möchte, dass die beiden zusammenkommen und miteinander durch dieses Leben gehen. Eine Gemeinschaft, an der wir eben lernen können, das Verhältnis von Jesus zu seiner Gemeinde. Das schließt uns Paulus dann auf in Epheser 5. Wie schön. Es ist eine Ordnung Gottes, es ist eine Realität für jetzt, ein Schleifstein für uns und ein riesiger Segen und eine riesige Freude, abwechselnd und manchmal auch zugleich. Und trotzdem ist es noch ein Stück Schule, nicht nur für unseren Charakter, sondern wirklich eine theologische Schule, wo gesagt, in der Ehe fängst du immer mehr an zu verstehen, welches Verhältnis ich zu meiner Gemeinde habe. Und andersrum, du wächst in deiner Ehe, wenn du auf mein Verhältnis zu meiner Gemeinde guckst. Dann siehst du, wie weit du noch von dem entfernt bist, wo du hin sollst. Aber du siehst die Richtung und marschierst vor und ich helfe dir und ich stehe dir bei. Dir als Frau in der ganzen Frage von Unterordnung, in dem Mann Ehrfurcht zeigen, aber auch dem Mann darin, deine Frau zu beschützen und ihr deine tiefe Liebe zu zeigen. Wie schön, dass Gott uns das so deutlich macht. Herr, danke, dass du uns als Mann und Frau geschaffen hast, egal was irgendwelche Ideologien uns lehren. Nein, wir können uns unser Geschlecht zum Glück nicht aussuchen. Wir können es auch nicht verändern. Herr, wir bitten dich, dass du dich erbarmst über all die Menschen, die sich geleitet von diesen Lügen verstümmeln lassen, die sich selbst verunehren und ihren Schöpfer auch damit, indem sie ein Rollenspiel machen aus ihrem Geschlecht. Herr, bitte erbarm dich über jeden Einzelnen von uns, dass wir die Männer und die Frauen werden, die wir sein sollten. Auch die Eheleute, die wir sein sollten. Herr, bitte hilf den Jungs und den Mädchen, dass sie immer mehr erkennen, was ein Mann oder was eine Frau in deinem Sinne ist und wie wir werden sollen, was wir lernen müssen, Herr, welche Lektionen wichtig sind und dass sie bereit sind, diesen Weg zu gehen, Herr, mit Freuden und Dankbarkeit. Amen. Ja.